I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue.
Morgen geht die Lesung zu Ende. Heute also die vorletzte Folge des Romans Manon Lescaut von Abbé Prévost in der Übersetzung von Hans Reisiger, gelesen von Peter Lieck. De Grieux sitzt mal wieder im Gefängnis. Mit Hilfe seines Vaters konnte er entlassen werden. Seine Liebste, Manon Lescaut, soll aber nach Amerika gebracht werden. De Grieux setzt alles dran, Manon zu befreien. Er versucht sogar einen Überfall auf den Gefangenentransport, aber seine Gefährten ergreifen beim Anblick der Soldaten die Flucht. Und De Grieux steht wieder allein auf weiter Flur. Jetzt will er auf gewaltlose Weise versuchen, in Manons Nähe zu gelangen.
Als ich allein war, ging ich mit langsamen Schritten und mit so niedergeschlagener Miene auf sie zu, dass sie gewiss nichts Erschreckendes an mir finden konnten. Trotzdem blieben sie in Verteidigungsstellung. »Beruhigen Sie sich, meine Herren«, redete ich sie an. »Ich bringe Ihnen nicht den Krieg. Ich komme als Bittsteller.« Ich ersuchte sie, getrost ihren Weg fortzusetzen und teilte ihnen, während wir weiterzogen, mein Anliegen mit. Sie ratschlagten miteinander, wie sie sich dazu verhalten sollten. Der Führer des Trupps nahm für die anderen das Wort. Sie hätten, sagte er, sehr strenge Befehle für die Bewachung der Gefangenen. Trotzdem seien er und seine Leute bereit, einem so hübschen jungen Herrn zuliebe ein Auge zuzudrücken. Aber ich begriffe wohl, dass das etwas kosten würde. Ich hatte nur noch etwa 15 Pistolen und sagte ihnen offen, wie es um meine Börse stünde. »Na schön«, meinte er, »wir wollen anständig zu Ihnen sein. Für jede Stunde Unterhaltung mit demjenigen von unseren Mädchen, das Ihnen am besten gefällt, zahlen Sie einen Taler, nicht mehr. Das ist Pariser Taxe.« Ich hatte ihnen nicht von Manon gesprochen, um ihnen meine Leidenschaft nicht zu verraten. Sie dachten anfangs, es handle sich nur um die Laune eines jungen Mannes, der sich mit diesen Geschöpfen ein wenig die Zeit vertreiben wolle. Aber als sie zu merken glaubten, ich sei verliebt, schraubten sie ihren Tribut dermaßen hinauf, dass meine Börse schon hinter Nantes erschöpft war, wo wir am Tage vor unserer Ankunft in Passy übernachtet hatten. Soll ich Ihnen erzählen, was der traurige Inhalt meiner Gespräche mit Manon auf dieser Reise war? Oder welchen Eindruck ihr Anblick auf mich machte, als ich mir die Erlaubnis erkauft hatte, mich ihrem Karren zu nähern? Ach, Worte vermögen die Empfindungen des Herzens immer nur halb wiederzugeben. Aber stellen Sie sich meine arme Geliebte vor, angekettet, mitten um den Leib, auf einem Bündel Stroh sitzend, den Kopf erschöpft an die Wagenwand gelehnt, das Gesicht bleich und von Tränen nass, die unter ihren Lidern hervordrangen, obwohl sie die Augen immerwährend geschlossen hielt. Sie hatte sie nicht einmal bei dem Lärm geöffnet, den der drohende Überfall hervorgerufen hatte. Ihre Kleidung war schmutzig und zerrauft, ihre zarten Hände der Unbill der Witterung ausgesetzt. Kurz, diese ganze holdselige Gestalt, diese Schönheit, die eine Welt zur Anbetung hätte verführen können, war in einem Zustand unsäglicher Verwüstung und Erniedrigung. Eine Zeit lang sah ich sie neben dem Wagen herreitend nur immerzu an. Ich war so wenig meiner mächtig, dass ich mehrere Male nahe daran war, gefährlich zu stürzen. Endlich weckten meine wiederholten Seufzer und Ausrufe sie aus ihrer Versunkenheit. Sie blickte auf, erkannte mich, und ich sah, wie sie in der ersten Bewegung sich aus dem Wagen stürzen wollte, um zu mir zu kommen, aber von der Kette festgehalten, fiel sie in ihre vorige Stellung zurück. Ich bat die Wachen aus Barmherzigkeit, einen Augenblick anzuhalten. Sie willigten aus Habgier ein. Ich stieg vom Pferde, um mich neben Manon zu setzen. Sie war so ermattet und schwach, dass sie lange Zeit außerstande war, ein Wort hervorzubringen oder eine Hand zu regen. Auch mir war die Zunge wie gelähmt. Ich weinte nur still auf ihre Hände. Und so saßen wir beisammen in einer der traurigsten Lagen, die es wohl je gegeben hat. Und was wir dann miteinander redeten, als wir endlich die Sprache wiedergefunden hatten, war nicht minder trübselig. Manon sprach nur wenig. Es war, als ob die Schande und der Schmerz ihre Stimme verändert hätten. Sie klang schwach und zitternd. Sie dankte mir, dass ich sie nicht vergessen und ihr das Glück gewährt habe, mich wenigstens noch einmal zu sehen und mir ein letztes Lebewohl sagen zu dürfen. Als ich ihr aber versicherte, dass nichts mich von ihr trennen könne und dass ich entschlossen sei, ihr bis ans Ende der Welt zu folgen, um sie zu schützen, ihr zu dienen, sie zu lieben und mein Los auf immer mit dem ihren zu verketten, war das arme Mädchen so innig und schmerzlich erschüttert, dass ich fast für ihr Leben fürchtete. Alle Regungen ihrer Seele spiegelten sich in ihren Augen, die sie groß auf mich gerichtet hielt. Einige Male öffnete sie den Mund, hatte jedoch nicht die Kraft, die Worte, die sie begann, zu vollenden. Einzelne nur ließen ahnen, was sie zum Ausdruck bringen wollte. Bewunderung für meine Treue, zärtliche Klagen, dass ich sie zu sehr liebe und dass sie das Glück einer so völligen Hingabe nicht verdiene. Inständige Bitten, ich möchte meine Absicht, ihr zu folgen, doch aufgeben und mir anderswo ein Glück suchen, das meiner würdig sei und wie ich es mit ihr nicht erhoffen könne. Dem grausamsten Schicksal zum Trotz fand ich meine Seligkeit in ihren Blicken und in der Gewissheit ihrer Liebe. Ich hatte wahrhaftig alles verloren, was sonst den Menschen wert ist, aber das Einzige, was mir wert war, Manons Herz, war mein. In Europa leben, in Amerika leben oder wo auch immer, was galt es mir, wenn ich nur mit ihr leben konnte? Ist nicht das Vaterland zweier Treuliebender die ganze Welt? Finden Sie nicht eins im anderen Vater, Mutter, Verwandte, Freunde, Reichtum und Glückseligkeit? Wenn etwas mich beunruhigte, so war es die Sorge, dass Manon drüben vielleicht Entbehrungen ausgesetzt sein würde. Ich sah mich im Geiste schon mit ihr in irgendeiner wüsten, von Wilden bewohnten Gegend. Aber so grausam wie G.M. und mein Vater, sagte ich zu ihr, werden sie gewiss nicht sein. Sie werden uns wenigstens in Frieden leben lassen. Wenn wahr ist, was über sie berichtet wird, so sind es Menschen, die nur den Gesetzen der Natur folgen. Sie kennen weder die wütende Habgier, von der G.M. besessen ist, noch die abenteuerlichen Begriffe von Ehre, die meinen Vater mit mir verfeindet haben. Zwei Liebenden, die sie so in aller Einfachheit leben sehen, wie sie selbst, werden sie bestimmt nichts antun. In dem Punkte war ich also beruhigt. Aber hinsichtlich der täglichen Bedürfnisse des Lebens gab ich mich keinerlei romantischen Vorstellungen hin. Ich hatte zu oft erfahren, dass es Entbehrungen gibt, die, zumal für ein zartes Mädchen, das an ein bequemes, luxuriöses Leben gewöhnt ist, unerträglich sind. Ich war trostlos, dass ich meine Barschaft unnütz an die Gardisten vergeudet hatte. Und das bisschen Geld, das mir blieb, war ja auch schon so gut wie vertan, da vorauszusehen war, dass die Schufte hier es mir bald abgegaunert haben würden. Mit einer bescheidenen Summe schon, sagte ich mir, hätte ich hoffen dürfen, mich in Amerika eine Weile durchzuschlagen. Ja, vielleicht durch irgendein Unternehmen mir ein dauerndes Einkommen zu schaffen. Das brachte mich auf den Gedanken, mich an Tiberge zu wenden, den ich noch immer bereit gefunden hatte, mir freundschaftlich beizuspringen. Ich schrieb ihm von der ersten Stadt aus, durch die wir kamen. Als Grund für meine Bitte gab ich nur an, Ich wolle Manon nach Havre de Grasse begleiten und sähe voraus, dass ich dort dringend etwas Geld brauchen würde. Ich bat ihn um 100 Pistolen. Lass mir sie, schrieb ich, in Havre durch die Postmeisterei zukommen. Du siehst ja nun, dies ist das letzte Mal, dass ich deine Hilfsbereitschaft in Anspruch nehme. Aber da meine Geliebte mir jetzt auf immer entrissen wird, kann ich sie nicht abfahren lassen, ohne ihr wenigstens zu einiger Erleichterung ihres harten Schicksals und zu einigem Trost für meinen tödlichen Schmerz einen Zehrpfennig mitzugeben. Als die Wachsoldaten gewahr wurden, wie leidenschaftlich ich für Manon empfand, wurden sie so unverschämt und schraubten den Preis für jede geringste Vergünstigung dermaßen hinauf, dass meine Barschaft reißend abnahm. Und ich wiederum war zu sehr von meiner Liebe erfüllt, um auf meinen Geldbeutel Rücksicht zu nehmen. Es waren nicht mehr Stunden, nach denen mir die Zeit berechnet wurde, sondern ganze Tage. Endlich war meine Börse völlig leer. Und ich sah mich nun den Launen und Roheiten sechs Elender preisgegeben, die mich mit unerträglicher Geringschätzung behandelten. Sie waren in Passy Zeuge davon. Die Begegnung mit ihnen war ein kurzer Lichtblick, den der Himmel mir schenkte. Der Anblick meiner Qual genügte, um mir ihr edles Herz zu gewinnen. Eine andere Empfehlung hatte ich ja nicht. Die Hilfe, die sie mir so freigebig gewährten, brachte mich bis Havre, und unsere Wächter hielten ihr Versprechen redlicher, als ich gehofft hatte. In Havre angekommen, ging ich gleich zur Post, aber die Zeit war zu kurz gewesen, als dass schon eine Antwort hätte da sein können. Ich erkundigte mich genau, wann ich meinen Brief erwarten könnte. Nicht vor 2 Tagen, sagte man mir. Und mein Unstern wollte, dass unser Schiff gerade am Morgen des Tages absegeln sollte, an dem ich die Sendung erwarten durfte. Ich kann Ihnen meine Verzweiflung nicht schildern. Wie, rief ich, muss ich denn in allem Unglück, immer noch wieder von neuem Unglück, verfolgt werden? Ach, erwiderte Manon, ist so ein Jammerleben noch die Mühe wert, die wir uns darum machen? Lass uns hier in Havre sterben, mein lieber Chevalier. Mag der Tod unserem Elend mit einem Mal ein Ende machen? Oder sollen wir es mitschleppen in ein unbekanntes Land, wo uns sicherlich wieder nur Schreckliches bevorsteht, da man mich ja doch zur Strafe hinschickt? Lass uns sterben, wiederholte sie. Oder gib wenigstens mir den Tod und suche dir in den Armen einer Glücklicheren ein besseres Los. Nein, nein, rief ich. Es gibt für mich kein besseres, kein beneidenswerteres Los, als mit dir unglücklich zu sein. Aber was sie gesagt hatte, beängstigte mich tief, da ich daraus ersah, wie nahe sie daran war, ihren Leiden innerlich zu erliegen. Ich zwang mich zu einer ruhigeren Haltung, um sie von dem düsteren Todesgedanken abzubringen. Ich nahm mir vor, mich von jetzt an recht zusammenzunehmen. Und ich habe in der Folge erfahren, dass nichts so geeignet ist, einer Frau Mut einzuflößen, wie die Unerschrockenheit des Mannes, den sie liebt. Als ich die Hoffnung aufgeben musste, von Tiberge Hilfe zu bekommen, verkaufte ich mein Pferd. Das Geld, das es mir einbrachte, machte zusammen mit dem, was mir von ihrer großmütigen Gabe noch verblieben war, die kleine Summe von 17 Pistolen aus. 7 davon verwendete ich zum Ankauf einiger unentbehrlicher Dinge für Manon, die anderen 10 verwahrte ich sorgsam als Grundstock für unser Fortkommen in Amerika. Ich hatte keine Mühe, auf dem Schiff Aufnahme zu finden. Junge Männer, die freiwillig in die Kolonien auswandern wollten, waren damals gesucht. Überfahrt und Kost bekam ich umsonst. Für die am nächsten Tage nach Paris abgehende Post hinterließ ich einen Brief an Tiberge. Es war wohl ein sehr herzbewegender Brief, denn er veranlasste ihn zu einem Entschluss, der nur aus einem unerschöpflichen Grund von Liebe und Opferbereitschaft für einen unglücklichen Freund entspringen konnte. Wir gingen in See. Der Wind blieb uns günstig. Ich vermochte den Kapitän dazu, Manon und mir einen abgesonderten Raum anzuweisen. Er hatte die Güte, uns mit anderen Augen anzusehen als unsere übrigen elenden Gefährten. Ich hatte ihn gleich am ersten Tag beiseite genommen und, um seine Aufmerksamkeit auf uns zu lenken, ihm einen Teil meiner Leidensgeschichte erzählt. Ich sagte ihm, ich sei mit Manon verheiratet. Ich glaubte, diese Notlüge vor meinem Gewissen verantworten zu können. Er tat, als glaubte er es, und sagte mir seinen Schutz zu. Er hielt sein Wort, auch wirklich während der ganzen Reise. Er sah darauf, dass wir anständig verpflegt wurden, und die Fürsorge, die er uns angedeihen ließ, hatte auch zur Folge, dass unsere Leidensgefährten uns mit besonderer Achtung behandelten. Ich wachte unablässig darüber, dass Manon nicht die geringste Unbill zu leiden hatte. Sie bemerkte es wohl. Und dies, vereint mit dem lebhaften Gefühl dafür, in welches verzweifelte Abenteuer ich mich um ihretwillen gestürzt hatte, machte sie so zärtlich und verliebt, so aufmerksam, auch auf meine kleinsten Bedürfnisse, dass ein ständiger Wetteifer in Fürsorge und Liebe zwischen uns herrschte. Um Europa tat es mir nicht im mindesten leid, im Gegenteil. Je mehr wir uns Amerika näherten, umso freier und ruhiger wurde mir ums Herz. Wäre ich sicher gewesen, dass es mir dort wenigstens nicht am notwendigsten fehlen würde, so hätte ich Gott gedankt, dass er unserem Schicksal eine so gute Wendung gegeben. Nach 2 Monaten Fahrt landeten wir endlich an der ersehnten Küste. Das Land bot beim ersten Anblick nichts Anziehendes. Öde, unbewohnte Strecken, nur hier und da ein paar sturmzerfetzte Bäume und Sträucher, keine Spur von Mensch oder Tier. Nachdem der Kapitän jedoch ein paar Schüsse aus unseren Schiffskanonen hatte abgeben lassen, gewahrten wir bald eine Schar Einwohner von Neu-Orléans, die mit lebhaften Äußerungen der Freude auf uns zukamen. Wir hatten die Stadt nicht sehen können, weil sie auf dieser Seite durch einen Hügel verdeckt wird. Wir wurden empfangen, als kämen wir vom Himmel herab. Diese armen Leute bestürmten uns mit 1000 Fragen über Frankreich und die verschiedenen Provinzen, aus denen sie stammten. Sie umarmten uns als ihre Brüder und lieben Genossen, die kamen, ihre Mühsal und Einsamkeit zu teilen. Wir wanderten mit ihnen zur Stadt, aber als wir näher kamen, sahen wir mit Erstaunen, dass das, was man uns bisher als eine hübsche Stadt geschildert hatte, nur ein Haufen armseliger Hütten war. Sie wurden von 500 bis 600 Menschen bewohnt. Nur das Haus des Gouverneurs zeichnete sich durch etwas größere Höhe und durch seine Lage aus. Es ist durch einige Erdwerke geschützt, um die sich ein breiter Graben zieht. Wir wurden ihm sogleich vorgeführt. Er sprach lange im Geheimen mit dem Kapitän. Dann kam er zu uns zurück und besah sich die Mädchen, die mit dem Schiff gekommen waren, eine nach der anderen. Es waren ihrer 30, denn wir hatten in Havre einen 2. Trupp vorgefunden, der mit dem unsrigen vereinigt wurde. Nachdem er sie lange geprüft hatte, ließ er eine Anzahl junger Männer aus der Stadt herbeirufen, die nach einer Ehefrau Verlangen trugen. Den angesehensten gab er die hübschesten. Die übrigen wurden verlost. Mit Manon hatte er noch nicht gesprochen, aber als er die andere Gesellschaft entlassen hatte, hieß er uns, sie und mich, bleiben. »Ich höre von dem Kapitän«, sagte er, »dass sie verheiratet sind und dass er sie während der Reise als Menschen von Geist und Bildung kennengelernt hat. Ich will nicht auf die Gründe eingehen, die ihr Unglück verschuldet haben. Aber wenn sie wirklich halten, was ihr Aussehen verspricht, werde ich es an nichts fehlen lassen, um ihnen ihr Los zu erleichtern.« Und Sie Ihrerseits werden dazu beitragen, mir den Aufenthalt in diesem öden, rauen Land angenehmer zu machen. Ich antwortete ihm so, wie es mir am geeignetsten schien, ihn in seiner guten Meinung zu bestärken. Er gab Befehl, eine Wohnung für uns in der Stadt zu besorgen und behielt uns zum Abendessen bei sich. Für ein Oberhaupt einer Siedlung unglücklicher Verbannter, fand ich, hatte er recht viel Lebensart. Er stellte vor Zeugen keinerlei Fragen nach dem Warum unserer Fahrt. Die Unterhaltung war allgemeiner Art. Und Manon und ich waren trotz unserer Traurigkeit bemüht, sie möglichst angenehm zu machen. Am Abend ließ er uns in die Wohnung führen, die man für uns gerichtet hatte. Wir fanden eine elende Hütte aus Brettern und Lehm, die aus 3 zu ebener Erde liegenden Zimmern und einem Dachboden bestand. Er hatte 5 oder 6 Stühle und was sonst das Unentbehrlichste war, hineinschaffen lassen. Manon schien entsetzt beim Anblick einer so trübseligen Behausung. Aber vielmehr meinetwegen als um ihrer selbst willen. Als wir allein waren, setzte sie sich nieder und begann bitterlich zu weinen. Anfangs bemühte ich mich, sie zu trösten. Als sie mir aber zu verstehen gab, dass nur ich es sei, um den sie weine, und dass sie bei all unserem Unglück immer nur daran denke, was ich zu leiden hätte, setzte ich, um sie darüber zu beruhigen, eine ganz zuversichtliche und sogar fröhliche Miene auf. Worüber sollte ich mich beklagen, sagte ich. Ich habe alles, was ich mir wünsche. Du liebst mich, nicht wahr? Welches andere Glück habe ich je erstrebt? Überlassen wir dem Himmel die Sorge für unsere Zukunft. Ich finde sie gar nicht so verzweifelt. Der Gouverneur ist ein freundlicher Mann. Er hat uns sein Wohlwollen bezeigt. Er wird dafür sorgen, dass es uns nicht am nötigsten fehlt. Was die Ärmlichkeit unserer Hütte und die Dürftigkeit unserer Möbel betrifft, so hast du ja schon sehen können, dass es hier wenige Leute gibt, die besser wohnen und besser eingerichtet sind als wir. Und außerdem, fügte ich hinzu und küsste sie, du bist ja doch eine Zauberin. Du verwandelst alles in Gold. So bist du der reichste Mann der Welt, erwiderte sie. Denn wie es noch nie eine Liebe gegeben hat wie die unsrige, so kann auch nie jemand zärtlicher geliebt werden, als du geliebt wirst. Ich kenne mich nur zu gut, fuhr sie fort. Ich weiß wohl, dass ich eine so wunderbare Treue niemals verdient habe. Ich habe dir so viel Kummer gemacht, dass du es mir nie verzeihen könntest, ohne eine grenzenlose Güte. Ich war leichtsinnig und flatterhaft und bei all meiner innigen Liebe zu dir immer nur die Undankbare. Du kannst nicht glauben, wie ich mich verändert habe. Die Tränen, die du mich seit unserer Abfahrt von Frankreich so oft hast weinen sehen, galten nicht ein einziges Mal meinen eigenen Leiden. Die habe ich gar nicht mehr gefühlt, seit du sie mit mir teiltest. Nur aus Liebe zu dir und aus Mitleid mit dir habe ich geweint. Ich kann mich nicht darüber trösten, dass ich dir auch nur einen Augenblick in meinem Leben Kummer bereiten konnte. Ich mache mir immer wieder Vorwürfe wegen meiner Unbeständigkeit. Und das Herz tut mir weh, wenn ich denke, was du aus lauter Liebe auf dich genommen hast, um einer Unglücklichen willen, die dessen nicht wert war. Und die, hier stürzten ihr die Tränen aus den Augen, mit ihrem ganzen Herzblut nicht die Hälfte wieder gut machen könnte von dem, was sie dir angetan hat. Ihre Tränen, ihre Worte und der Ton, in dem sie sie vorbrachte, wirkten so erschütternd auf mich, dass ich das Gefühl hatte, mir zersprenge das Herz. Sieh dich vor, sagte ich zu ihr, sieh dich vor, meine geliebte Manon. Ich habe nicht gleich die Kraft, so viel Liebes von dir zu ertragen. Ich bin ein solches Übermaß von Freude nicht gewöhnt. O Gott, rief ich, ich habe dich um nichts mehr zu bitten. Ich bin des Herzens meiner Manon sicher. Es ist so, wie ich es mir seit je gewünscht habe, um glücklich zu sein. Und das bin ich nun für immer. Mein Glück ist nun ganz unwandelbar. Ja, das ist es, erwiderte sie, wenn es von mir abhängt. Und ich weiß, wo ich das meine immer finden werde. Als ich zu Bett ging, war ich von Gedanken erfüllt, die mir meine Hütte in einen Palast verwandelten, würdig des höchsten Königs der Welt. Amerika erschien mir von nun an als ein Land der Wonnen. Nach Neu-Orleans muss man kommen, sagte ich oft zu Manon, wenn man die wahren Seligkeiten der Liebe kosten will. Hier liebt man einander ohne Eigennutz, ohne Eifersucht, ohne Wankelmut. Unsere Landsleute kommen hierher, um Gold zu suchen. Sie ahnen nicht, dass wir weit kostbarere Schätze hier gefunden haben. Die Freundschaft mit dem Gouverneur pflegten wir sorgsam. Ein paar Wochen nach unserer Ankunft hatte er die Güte, mir ein kleines Amt in dem Fort zu übertragen, das gerade frei geworden war. So bescheiden es war, nahm ich es doch als ein Geschenk des Himmels an. Es setzte mich im Stand zu leben, ohne jemandem zur Last zu fallen. Ich mietete einen Diener und ein Mädchen für Manon. Unser kleiner Haushalt war in schönster Ordnung. Ich lebte geregelt und sparsam und Manon nicht minder. Wir ließen keine Gelegenheit vorüber, unseren Nachbarn gefällig zu sein und ihnen Gutes zu erweisen. Diese Bereitwilligkeit und unsere freundliche Art erwarben uns das Vertrauen und die Zuneigung der ganzen Siedlung. In kurzer Zeit waren wir so geachtet, dass wir nächst dem Gouverneur als die ersten Leute der Stadt galten. Die Unschuld unserer Beschäftigungen und die Ruhe, in der unser Leben dahinfloss, brachten es mit sich, dass unmerklich das religiöse Gefühl in uns wieder erwachte. Manon war nie ohne innere Frömmigkeit gewesen, und auch ich hatte nie zu der Sorte von Libertins gehört, die ihren Stolz darin suchen, zur Sittenverderbtheit auch noch die Verachtung der Religion zu fügen. Die Liebe, die Jugend hatten alle unsere Sünden verschuldet. Aber nun hatte die Erfahrung wettgemacht, was uns an Jahren fehlte. Unsere Gespräche, die immer nachdenklich waren, förderten in uns unmerklich den Sinn für den Wert einer Liebe, die sich den Forderungen des Sittengesetzes fügt. Ich war es, der das zuerst Manon gegenüber aussprach. Ich kannte die Grundzüge ihres Gemüts. Sie war in allen ihren Empfindungen gerade und natürlich, und Menschen solcher Art sind immer für die Tugend empfänglich. Ich wies darauf hin, dass eines noch an unserem Glück fehlte. Und das ist, sagte ich, die göttliche Anerkennung unserer Liebe. Wir haben beide, du und ich, zu fein empfindende Seelen und das Herz zu sehr am rechten Fleck, um aus freiem Willen in Pflichtvergessenheit zu leben. In Frankreich mochte das hingehen, wo es für uns unmöglich war, uns gesetzlich zu verbinden, so dass wir, um nicht gegen Gottes Gebot zu verstoßen, unserer Liebe hätten entsagen müssen, was ebenso unmöglich war. Aber hier in Amerika, wo wir nur von uns selbst abhängen, wo wir den willkürlichen Gesetzen von Rang und Stand nicht mehr unterworfen sind, wo wir sogar für verheiratet gelten, was hindert uns hier, es auch wirklich zu sein und unsere Liebe durch den Schwur zu weihen, den die Kirche anerkennt? Ich für meinen Teil, schloss ich, biete dir nichts Neues, wenn ich dir mein Herz und meine Hand antrage. Aber ich bin bereit, die Gabe vor dem Altar zu wiederholen. Ich konnte ihr ansehen, wie freudig bewegt sie war. »Wirst du mir glauben«, erwiderte sie, »dass ich daran schon 1000 Mal gedacht habe, seit wir in Amerika sind? Ich habe diesen Wunsch nur aus Angst, dir zu missfallen, immer wieder in meinem Herzen verschlossen. Ich würde mir nicht ein Recht darauf anmaßen, deine Gattin zu werden. Ach, Manon«, rief ich, »du wärst bald die eines Königs, wenn mich der Himmel mit einer Krone hätte geboren werden lassen. Zaudern wir nicht länger. Wir haben ja doch kein Hindernis zu fürchten. Ich will noch heute mit dem Gouverneur sprechen und ihm gestehen, dass wir ihn bis jetzt getäuscht haben. Überlassen wir es gewöhnlichen Seelen«, fügte ich hinzu, »die unlöslichen Ketten der Ehe zu fürchten. Sie würden sich nicht fürchten, wenn sie so gewiss wären wie wir, in alle Ewigkeit auch die der Liebe zu tragen.« Manon strahlte vor Freude über diesen Entschluss.
Peter Leek mit der 14. von 15 Folgen aus dem Roman Manon Lescaut des Abbé Prévost in der Übersetzung von Hans Reisiger. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen. Diese Lesung entstand 1994 im NDR. Diese Folge können Sie 7 Tage lang im Internet bei uns hören und in der NDR Kultur App. Morgen geht die Lesung dann mit der letzten Folge zu Ende.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Inken Henkel. Die Spitzen der Bundestagsfraktionen von Union und SPD kommen heute und morgen zu einer Klausur in Würzburg zusammen. Ziele des Treffens: für eine bessere Stimmung in der Regierungskoalition sorgen und angekündigte Reformen vorbereiten. Aus Berlin, Jan Zimmermann.
Bei den Sozialdemokraten sitzt der Ärger über die gescheiterte Wahl der Verfassungsrichter tief. Man könne sich auf Zusagen von CDU und CSU nicht mehr verlassen, sagen SPD-Abgeordnete. Führende Unionspolitiker kritisieren, dass die Abstimmungen zwischen Partei, Fraktion und Regierung zuletzt nicht gut waren. Die Fraktionsspitzen wollen auf der Klausur erreichen, wieder in einen vernünftigen Arbeitsmodus zu kommen, erklärt der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Dirk Wiese, im Vorfeld des Treffens. In Würzburg soll es deshalb viel um Vertrauensbildung und Kommunikation gehen. Im Mittelpunkt stehen auch die für den Herbst angekündigten Reformen. CDU und CSU verlangen Einschnitte beim Sozialen. Die SPD steht auf der Bremse.